Ja, genau. Ich habe hier eine Premiere, nämlich das Buch Die verlorene Ehre. Ich habe ein neues kleines Männerbuch rausgebracht vom Geheimnis der Bruderschaft. Und ja, das hat mich also im Grunde jahrelang beschäftigt, auch wenn das nicht so erscheint. Aber das Thema Ehre ist für Männer großes Thema. Ehre und Unehre spielt eine große Rolle für uns, glaube ich. Und das ging mit Kain und Abel los. Und diese Geschichten, die Bibel ist voll von diesen Geschichten, wo die Bruderschaft zerbrochen ist und der eine dachte, der andere ist bevorteilt und Neid und Mord und Totschlag. Also, es ist für uns ein wichtiges Thema. Wie ist das anders? Wie hat Gott die Bruderschaft und die Bruderliebe eigentlich gedacht? Ich habe beim Schreiben dieses Buches gestaunt, wie sehr viele Bibelstellen eigentlich von dieser Bruderliebe handeln. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann sieht man auf einmal die ganze Bibel nur noch voll mit diesem Thema. Ne? Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, ne? Dass ihr gedacht habt, das ist ja erstaunlich irgendwie. Habe ich vorher gar nicht so gesehen. Aber jetzt auf einmal ist alles voll mit diesem Thema. So viele Bibelstellen. Erstaunlich. Ja, genau. Also das habe ich euch mitgebracht. Ich gebe es euch auch für einen Sonderpreis. Für 7,80 € könnt ihr das erwerben an diesem Büchertisch. Habt ihr den gesehen? Viele Bücher. Oh, so viele Bücher. Wer soll die alle lesen? Ihr sollt die alle lesen. Natürlich. Ich schreibe immer noch neue und immer weitere. Oh. Genau. Jeder, was er, wo er eine Gabe hat, ne? Solange es in mir schreibt, schreibe ich weiter. Ja, wunderbar. Also das ist schön jetzt mit diesem Buch, das ist gerade rausgekommen. Habe ich selber rausgebracht, nicht Verlag. Ich habe jetzt mich rausgefunden, wie man das auch alles selber machen kann. Das ist auch erstaunlich, dass das eigentlich ganz einfach geht, wenn man weiß, wie es geht. Dass man das alles auch selber machen kann. Unglaublich. Die Möglichkeiten sind groß. Ja, wir haben ein schönes Thema, Geheimnisse der Kraft. Ist das gut?
Amen.
Ah, letztes Mal ging es um Quellen der Kraft und das war schon spannend genug zu sehen. Auch die Bibel ist voller Quellen der Kraft und ich finde, die Zeit ist so her mit der Kraft, ne? Je mehr, desto besser. Also wir sind so dermaßen gefordert. Es ist so anstrengend und es ist alles so giftig und es ist alles so angespannt und stressig, also deswegen sind auch so wenige hier, ne? Es wollten sicherlich doppelt so viele kommen, aber ja, der Druck ist hoch und das Tempo ist hoch und wie soll man, ne? Und genau. Und wir könnten mehr Kraft haben. Wir haben gerade Pfingsten hinter uns. Pfingsten, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird. Aber wie viel Kraft eigentlich? Und damit werden wir uns heute noch ein bisschen beschäftigen, denn Pfingsten ist sicherlich ein Geheimnis der Kraft. Ein großes, schönes, aber Geheimnis, offenes Geheimnis. Alle wissen alles drüber, aber doch irgendwo hakt es. Was ist das nur immer? Ja, dem wollen wir nachgehen und ich bete dafür, dass wir wirklich vom Heiligen Geist in diese Geheimnisse reingetaucht werden, auch in Dinge, die wir meinen, ja, das kennen wir doch alle schon und das wissen wir doch alle schon und so. Es ist ein Feind der Erweckung, dass wir so viel wissen. Glaubst du? Wir wissen so viel, wir wissen so viel, aber das Wissen hilft nicht immer, ne? Wir brauchen Erfahrungen, wir müssen das erleben. Das nur zu wissen und dass das da irgendwo steht und das glauben wir auch und das stimmt ganz bestimmt und das reicht nicht. Was nutzt uns Pfingsten von vor 2000 Jahren? Nutzt dir das irgendwas? Dass da irgendwo welche irgendwo gebetet haben und dann ist Feuer auf ihren Kopf gefallen. Ich meine, kann ich mir nichts für kaufen heute, ne? So, wir müssen es selber erleben. Es muss auch zu uns kommen. Sonst ist es umsonst. Es nutzt uns sonst nichts. Und diese Nichtsnutzigkeit, die also muss also wirklich überwunden werden, ne? Dass wir so gewöhnt worden sind durch einfach Jahrhunderte von Christentum an ein kraftloses Christentum, kraftloses Christsein, in dem ja, es auch noch einfach pietätvoll ist, schwach zu sein und das vor sich herzutragen. Ich bin ein Nichts. Der alles ist. Ich bin ein Nichts, der alles ist. Ja. Gott liebt diese Paradoxa. Wenn wir schwach sind, sind wir stark. So. Und wenn wir nichts sind, sind wir alles. Schön. Ja, das ist ein Teil der Geheimnisse. Vieles kann man nicht logisch erklären. Wir haben vorhin schon einige Geschichten kurz mal angesprochen in der Bibel, die ja so skurril sind und so, dass man denkt, wie kann das da stehen? Aber wir haben das durch eben die jahrhundertelange theologische Verarbeitung, haben wir das irgendwie so domestiziert oder so gezähmt, diese Geschichten, dass wir die gar nicht mehr so aufregend finden. Ne? Aber würden wir uns reinversetzen und uns fragen, aber wenn mir das passieren würde, was wäre eigentlich dann los, wenn der Engel Gabriel zu mir käme? Was würde ich denn dann tun? Der kommt immer nur zu anderen. Na klar. Natürlich. Dafür steht es in der Bibel, damit du weißt, der kommt nur zu anderen. Zu dir nicht. Punkt. Aber wenn doch. Also das ist etwas, was der Heilige Geist meiner Meinung nach in uns knacken muss. Diese Idee, dass das geschrieben steht, nicht für mich. Für andere. Es gibt diese anderen gar nicht, glaube ich. Das ist eine Konstruktion, das ist eine Illusion. Es ist alles geschrieben für uns. Heißt es nicht in der Bibel auch mal, dass alles ist für uns geschrieben, damit wir wissen, wie sich das verhält? Wir können doch nur Zeugen sein von Dingen, die wir erlebt haben. Ne? Wir können nicht Zeugen sein von unserem Wissen. Das ist kein Zeugnis. Ein Zeugnis ist ja, was jemand erlebt hat. Und ob er das nun sehr gut erzählen kann oder nicht sehr gut erzählen kann, aber er hat es eben erlebt. Ne? Man kann ihm das nicht nehmen. Er war dabei, er hat es gesehen, er hat es erlebt. Er kann jetzt davon berichten. Und darauf kommt das an. Der Heilige Geist kommt und er macht uns zu Zeugen. Das heißt, wir müssen Dinge erleben. Und zwar das ganze Programm. Das ganze Programm müssen wir auch erleben. Und warum eigentlich auch nicht? Es ist ja die Frage, warum man die Abwesenheit Gottes, die Abwesenheit der Kraft, die Abwesenheit des Evangeliums so verteidigt. Nein, das ist heute nicht mehr so. Nein, 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 wir sind jetzt in einer anderen Zeit. An heute handelt Gott so nicht mehr. Er ist der gleiche gestern und morgen. Das heute übergehen wir dann dabei, aber das ist ja nicht wahr. Er ist derselbe, auch heute. Ja, und Gott hat Männer geschaffen, um Kraft zu haben. Amen. Amen. Wir sollen stark sein. Männer wollen stark sein, Frauen schön. Amen. Und sie sieht das aus, so sieht das aus. Ich habe hier ein paar sehr schöne Bibelstellen. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Werdet stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke. Waffenrüstung, Epheser 6. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. 1. Korinther 4, 20. Meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf menschlichen Weisheiten beruht, sondern auf Gottes Kraft. Dass unser Glaube auf Gottes Kraft beruht, das kann Theologen nicht gefallen. Das Wort, das Wort. Das Wort sagt aber auf Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Also ich finde, das sind dramatische Bibelstellen. Gott gibt dem Müden Kraft, Stärke genug dem Unvermögenden. Selbst junge Männer werden müde und matt, straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen alte Kraft.
Neue Kraft.
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie die Adler, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie gehen und nicht ermatten. Wenn das wahr ist, was ist dann damit? Wenn das stimmt, wir sind doch die Männer, die müde und matt werden und die irgendwie, ne, diese neue Kraft brauchen könnte. Und hier steht das auch. Ne? Hier steht ja, Gott weiß ja das, er sagt es ja. Ne? Selbst junge Männer werden schon müde und matt und es ist alles zu viel. Aber die auf ihn harren, harren wir denn auf ihn? Gewinnen neue Kraft. Für was? Um noch mehr zu arbeiten. Ah, genau. Um noch mehr Leistung zu bringen, um noch weiter zu machen wie die Irren im Hamsterrad. Aber da steht, wir gewinnen Kraft, um aufzufahren. Wie die Adler. Und der Blick von da oben zwischen Himmel und Erde, hatten wir es nicht davon. Der Blick zwischen Himmel und Erde, diese Position zwischen Himmel und Erde, da sieht die Erde ganz anders aus, ne? Die irdischen Dinge kriegen eine ganz andere Gewichtung. Das ist ja, wenn du in das Flugzeug steigst und dann fliegst du hoch und dann siehst du diese Dreckschicht über der Erde und du denkst dir, oh, diese armen Menschen alle in dieser Dreckschicht. Und dann sehen die immer kleiner aus, je höher du steigst und du denkst dir, Mann, diese ganzen, dieses, was da unten alles ist und die halten das alle für so wichtig. Was ist wichtig? Ja, wenn Gott dich hochholt in die Höhe, auf seine Höhe, wenn er die Dinge dir mit Abstand zeigt, dann sieht alles ganz anders aus. Und vieles, was so wichtig tut, ist nicht so wichtig. Und vieles, was überhaupt nicht auf den Schirm kommt, das ist sehr wichtig. Da werden wir uns die Stelle noch näher angucken, da in Jesaja 40, über diesen Aufstieg, diese Kraft aufzusteigen. Denn es ist nicht die Kraft, alle Probleme zu lösen. Wir wollen, dass es die Kraft ist, alle Probleme zu lösen und alle Arbeiten zu schaffen und auch noch das Haus und auch noch und überhaupt und dann die Gemeinde auch noch wegzuhauen. Dann haben wir alle Pflichten erfüllt und sind tot. Ja, hurra, genau. So muss es sein. Das ist das Credo des menschlichen Lebens. Arbeite dich tot. Wie viel arbeitet Gott? Überhaupt nicht mehr. Ja, wie? Was macht er denn die ganze Zeit nur, wenn der gar nicht arbeitet? Schabbat. Gott ist immer noch im siebten Tag und ruht von den Werken und lädt uns ein. Kommt doch auch mal in meine Ruhe von den eigenen Werken. Sabbat, großes Thema, werden wir auch drüber sprechen. Ist auch ein Geheimnis der Kraft. Sehr herausfordernd. Ja, und was macht der die ganze Zeit? Ich dachte mir, wir haben so eine Wiese hinterm Haus. Und da haben wir jetzt Kühe draufstehen von einem Nachbarn, der tut glücklicherweise Kühe drauf, die das da alles abfressen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was machen diese Kühe den ganzen lieben langen Tag? Um 6 Uhr morgens sehen sie mich davon jagen auf die Arbeit. Abends um 6 Uhr sehen sie mich wieder herjagen. Und sie liegen immer noch unter einem Baum und tun was? Chillen, ja, das kann man ja wohl sagen, ne? Die chillen, die, ja, was machen? Und das ist natürlich ein Bild für die ganze Natur. Gott hat diese ganze Natur geschaffen. Was arbeiten all diese ganzen Tiere? Was macht diese Natur die ganze Zeit, um ihre Schulden zu bezahlen? Ah, die hat gar keine, ne? Wie, die hat keine? Wieso haben wir Schulden und die Natur nicht? Also es ist sehr interessant, Gott hat die Natur geschaffen und sie wächst einfach. Sie wächst einfach nach. Sie produziert die ganze Zeit Überschuss, Frucht. Wenn du ein paar Bäume hast, ein paar Apfelbäume im Garten, dann weißt du, was Überschuss ist. Die bringt dann so viele Äpfel und die Äste brechen und du weißt nicht wohin. Jedes Jahr wieder und dann, wo ist die Mosterei? Hoffentlich ist sie noch offen. Und dann, ja, und wem kannst du den Saft alles schenken und überhaupt? Und du, also so ist es in der Natur. Es ist ein völlig anderer Ansatz. Man muss dafür gar nicht sein Leben ausgeben und verkaufen. Für Geld, um sich dann den Apfelsaft kaufen zu können und so weiter. Also das, irgendwie ist das Prinzip ganz anders, als wie wir in unserer Kunstwelt arbeiten. Und es ist nie genug. Nie. Es reicht nie hin. Und die Kühe liegen und kauen ihr Gras und fragen sich, diese verrückten Menschen, was machen die eigentlich? Das ist doch nicht normal. Die Kuh definiert sich nicht über ihr Tun, sondern über ihr Sein. Und das ist auch ein Geheimnis. Sind wir oder tun wir nur so? Die Seinsfrage, ne? Gott ist, Gott sagt, ich bin. Und wir? Ja, wir arbeiten dran. Ne? Das ist so. Aber Gott nicht. Gott arbeitet nicht dran. Gott ist. Und dieses Sein, diese Frage, wie bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Das ist unheimlich wichtig und total umkämpft von dem Teufel, der nicht will, dass wir erkennen, wer wir sind. Nicht nur, was zu tun ist, sondern wer wir sind. Und wenn wir das erkennen, wer wir sind, erledigen sich sehr viele Taten. Die braucht es dann gar nicht mehr. Dann können wir uns zu den Kühen setzen und ein bisschen chillen. Dann ist die Welt wieder in Ordnung, aber noch sind wir nicht da. Wir sind gestresst und wir müssen arbeiten, wir müssen leisten, wir müssen unseren Mann stehen, so sagt man. Ja, ich wünsche uns eine sehr schöne Zeit und dass wir einige Geheimnisse ankratzen können von der Kraft, wie sie funktioniert, wie sie fließt, wie sie ganz anders ist, als wie wir uns das vielleicht so vorstellen und immer wieder dem Irrtum verfallen, was müssen wir dafür tun, was müssen wir tun, was müssen wir denn nur tun dafür? Und Gott sagt, ja, aufhören mit dem Tun. Ja, das kann ich nicht. Es gibt die Geschichte, wo ein Mann im Wald, ein Waldarbeiter im Wald arbeitet und seine Säge ist stumpf. Und es wird ihm gesagt, ja, wenn du die Säge schärfen würdest, ne, du würdest doch viel weiter kommen. Aber er sagt, ich kann aber nicht anhalten. Ich habe keine Zeit anzuhalten. Ich muss weitermachen. Ich habe die Zeit nicht, die Säge zu schärfen. Ja, ja. Und die Säge bist du. Du bist Gottes Säge. Und er würde dich ganz gerne schärfen. Glaubst du? Dass du mit einem Bruchteil an Energie und Aufwand ein Vielfaches erreichst, weil du scharf bist. Und Männer, die nie anhalten können, die keine Zeit haben, in diese Ruhe Gottes zu kommen, die werden nie geschärft. Und sie arbeiten sich kaputt und erreichen schrecklich wenig. Aber sie haben gebetet, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir. Ja, er würde ihnen auch helfen, aber vielen muss er ein Bein stellen, damit sie erstmal ins Krankenhaus kommen und ein bisschen Ruhe geben. Das hören wir nicht gerne, ich weiß, aber so ist es. Für manche Männer im Krankenhaus müsst ihr nicht beten. Lasst sie. Ich hatte bei dieser Rede so vor Augen, vielleicht ist manchmal auch ein Bild eine Auslegung, und es war so, die Männer waren alle in Grund und Boden gestampft. Also fies. Die Männer, wir, waren so klein gemacht. Wir waren so Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, du hast deinen Rücken flach gemacht auf dem Boden für die Hinüberschreitenden. Ah, das ist so, dieses Gebeugte und dieses, und es war krass und wir waren so niedergetreten, richtig, richtig, in Grund und Boden gestampft. Und der Herr will uns natürlich wieder rausholen. Ne? Aus diesem zertreten sein. Und diese Herausholung aus dieser Zertretenheit, das braucht natürlich Vertrauen. Es braucht Vertrauen, dass der Herr schon weiß, wie er solche wie uns wieder flott kriegt, wie er uns wieder aufgerichtet bekommt. Und darauf gibt es auch nicht jetzt wenige oder Antworten. Es ist sehr umfangreich. Uns zu retten ist nicht so ohne. Ne? Das ist ein großes Werk, uns wieder aus dieser zusammengestampften kleinen Box wieder rauszuholen, uns wieder zu entfalten. Zu unserer wirklichen Gestalt, unserer wahren Größe. Gott ist nicht im Geschäft des Niedertretens und des Kleinmachens, sondern er ist im Geschäft des Wiederherstellens und uns wieder in unsere Größe zu bringen. Klingt das gut? Ja, schon. Wäre nicht schlecht, ne? Natürlich lässt mich das Denken gleich an diese wunderbare Stelle in Psalm 8, die ich euch auch immer wieder vorlese. Wo es dann heißt, wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, Psalm 8 ab Vers 4. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk. Wann hast du das letzte Mal in den Himmel geschaut? Lange her, ne? Du bist immer nur auf dem Bildschirm. Wir gucken immer so nach unten. Und wir gucken selten nach oben in den Himmel. Und was haben wir auch mit diesen Sternen zu tun? Ja, wenn du das wüsstest. Aber wir wissen es nicht. Wir haben es vergessen. Wenn ich anschaue die Himmel, die Sterne, deiner Fingerwerk, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Wer kümmert sich um uns? Der Sozialstaat. Ganz genau. Also, Wolfgang, tu das Ding weg, sofort. Also das ist wichtig, dass du begreifst, Gott kümmert sich um dich. Es ist sein Job. Er ist Vater. Du bist Sohn. Er kümmert sich um dich. Es ist immer wieder schwer für uns, das zu fassen und das zu glauben, weil wir so verwaist sind, weil wir so in die Erde gestampft sind, dass das nun wirklich sein kann, dass Gott nicht auch zu denen gehört, die uns auch noch eins obendrauf geben, die uns auch noch sagen, wie wir noch ein bisschen besser und richtiger und frommer wären und überhaupt, sondern dass er sich um uns kümmert. Aber es geht noch weiter. Aber dafür brauchst du eine Offenbarung durch den Heiligen Geist. Das kann man so sagen, aber du brauchst eine Offenbarung. Du musst den Heiligen Geist bitten, zeig es mir. Was heißt das, dass Gott sich um mich kümmert? Das ist doch ein Ding. dass er an mich denkt und er sich um mich kümmert. Der Heilige Geist kann dir die Gedanken Gottes offenbaren. Gott sagt, meine Gedanken sind höher als die Gedanken der Erde und meine Wege sind höher als die Wege der Erde. Aber der Heilige Geist würde dir gerne diese Gedanken und diese Wege offenbaren. Die kannst du nicht in dem Schulbuch lernen, das steht auch nicht im Katechismus. Du kannst das nur und ausschließlich durch Offenbarung erfahren. Das ganze christliche Leben steht auf Offenbarung. Ohne Offenbarung, ja, steht das da eben, ne? Ja, habe ich auch schon mal gelesen, ne? Psalm 8. Ja, dann habe ich Psalm 9 gelesen. Also es ist so, es reißt uns nicht vom Hocker, ne? Dass Gott an uns denkt. Ja, ist ja schön, ne? Nächstes Thema. Dass Gott sich um uns kümmert. Ja, ja, klar, ne? Ja, klar, Gott liebt uns alle. Nächstes Thema. So, das ist keine Offenbarung. Da haben wir ja noch nichts erkannt, was das bedeutet, dass der Himmel an dich denkt. Warum tut er denn das nur? Womöglich bist du irgendwie wichtig. Es könnte sein, dass es nicht Zufall ist, dass du hier bist. In dieser Zeit. Es könnte sein, dass du eine Botschaft verkörperst in Fleisch und Blut, die nur du sein kannst. Gott sendet nicht Boten mit einer Botschaft, sondern Gott macht Menschen zur Botschaft. Du bist eine Botschaft. Etwas ist in dir, in deinem Herzen. Das kann nur jemand wie du herausbringen. Das, was in deinem Herzen ist, werde ich niemals, auch nur im Ansatz, herausbringen können. Wir haben noch darüber geredet am Tisch vorhin, wie unterschiedlich wir sind und was da für Motivationen drin sind und was das ist. Gott macht Menschen zu seiner Botschaft. Er schreibt in unser Herz seine Gedanken, die wir sind. Ach, ist das wunderbar, wenn das wahr wäre. Hm? Also, starker Psalm. Ist hier auch noch vor Pfingsten, ne? Ist alles noch hier, Altes Testament, ne? Da ist schon, wow, sagenhaft. So, und jetzt geht's noch viel schlimmer weiter, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Aber wörtlich, Elberfelder, wörtlich steht da Elohim. Und Elohim wird eigentlich sonst mit Gott übersetzt. Warum man das hier nicht hingekriegt hat, das mit Gott zu übersetzen, das hat man sich doch nicht getraut, ne? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Ja, also hallo. Wie kann das denn sein? Ne? Das kam in der Schule einfach nicht vor. Da wurde dir beigebracht, du bist ein gut entwickeltes Tier. Ja, und hast hier verstandesmäßige Fähigkeiten, die dich an der Nahrungskette ganz oben hinbringen. Aber dass du wenig geringer als Gott bist. Aber es ist ja auch logisch, Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bild, ihn zum Bild. Er soll sein, wie er ist, indem er sein Gegenüber ist. Das ist der geringe Unterschied, ne? Der so gering gar nicht ist, aber wir sind im Kleinen wie er im Großen, weil wir ihn anschauen. Wir sind Gottes Gegenüber. Er hat ja niemand anderen als sein Gegenüber geschaffen und er hat das auch nicht weggenommen. Wir sind immer noch, das ist unsere allererste Aufgabe, dass wir sein Gegenüber sind. Er führt mit uns einen Dialog. Wir sitzen an einem Tisch und er will mit uns Kaffee trinken. Er will mit uns reden. Er will uns teilhaben lassen an allem, was er tut. Das ist ja Vaterschaft. Ne? Der Vater lässt den Sohn, zeigt ihm alles, was er selber tut. Und Jesus betont es auch. Er sagt, das ist genau so. Ich tue auch überhaupt gar nichts von mir selber. Ich starre nicht auf mich selber. Und kann ich das denn auch? Und bin ich das denn auch? Und wer hat mich überhaupt legitimiert, dass ich irgendwie noch, dass ich leben darf und atmen darf? Muss ich bald eine Steuer drauf zahlen? Ja, hurra, ne? Aber Gott hat dich legitimiert, ein Mensch zu sein, Gott. Es waren nicht deine Eltern. Das ist auch wichtig. Deine Eltern haben dich ja nicht geschaffen. Die haben dich geboren. Aber geschaffen wurdest du vor Grundlegung der Welt. Du bist, Gott hatte dich ja schon auf dem Schirm vor Grundlegung der Welt. So deine Geschichte beginnt am Anfang, aber ganz am Anfang. Deine Eltern sind nicht dein Anfang, ja? In der Psychologie ist immer die Eltern, die Eltern, die Eltern. Man kommt nicht weiter zurück als bis zu den Eltern. Aber in Wahrheit ist deine Geschichte ein bisschen größer. Ich habe jetzt noch den Stammbaum gelesen von Jesus. Stammbaum. Das, was man immer überliest. Und dieser Stammbaum von Jesus geht er zurück bis auf Gott. Es geht zurück bis auf Adam und Eva. Also der war der Sohn von dem. 77 Namen. Und am Ende, das war der von Adam. Und Adam war der Sohn von Gott. 77. Wie lang ist unsere Geschichte? Ja, Milliarden, klar. Das kann man ja in 3 Versen unterbringen. Typisch Bibel, ne? Große Dinge in wenigen Versen. Ja. Und da drin sind dann Namen natürlich wie Noah und wie Abraham und wie David. Und dann liest man diese Namen und denkt sich, naja, also da ist ein Erbe. Was für ein Erbe. Und du bist übrigens auch ein Erbe. Mal mindestens bis zu Noah, oder? Da ging alles neu los. Noah, vor Noah, Methusalem, schon mal gehört, Methusalem, der so unheimlich alt wurde. Und Henoch, auch davor. Ich meine, das sind also unsere Vorfahren. Hast du irgendwo in deinen Genen stecken? Alle Achtung, nichts hochentwickeltes Tier. Du bist der Erbe einer gigantischen Geschichte. Aber das muss einem offen sein. Bart werden. Sonst kapiert man das nicht. Wir wissen nicht, wie wichtig wir sind. Wir wissen gar nicht, was wir für ein Erbe haben. Ich finde so schön die Geschichte auf dem Berg der Verklärung, wo da Jesus Angesicht leuchtete wie die Sonne und dann waren die Jünger ja mal kurz echt geblendet. So, das war des Feuers dann ein bisschen zu viel, ne? Dann gingen die zu Boden, also die haben echt abgeschaltet, ne? Die konnten das nicht mehr irgendwie, ihr Programm fuhr runter. Abgeschaltet, sogar Petrus. Ein Augenblick herrschte Ruhe, weil Petrus auch ohnmächtig war. Und dann steht es, als sie in der Herrlichkeit völlig erwachten, die Jünger, abgeschaltet, System fährt wieder hoch. Als sie in der Herrlichkeit völlig erwachten, sahen sie Elia und Mose. Vorher haben die nicht gesehen, ne? Aber jetzt in der Herrlichkeit, als sie wacher geworden waren, als sie eigentlich normalerweise sind. Jetzt sahen sie auch mehr. Und was sie sahen, war die große Geschichte. Mose, Elia, Jesus. Und sie konnten sehen, ey, das alles hängt miteinander zusammen. Wir sind Teil einer großen, ewigen Geschichte. Das steht nicht nur in der Bibel. So, wir sind ein Teil davon. Wir erben diese Geschichte. In Christus erben wir das. Wir sind Teilhaber. Wir haben auch David. Diese Dinge, das geht nicht nur um andere. Das alles hat was mit uns zu tun. Ist das gut oder ist das gut? Ja, das ist gut, aber das klingt so anstrengend, ne? Wie soll ich denn, ich komme mit meinem eigenen kleinen Geschichte nicht klar. Aber wenn Gott dich aus deiner kleinen Box, aus deinem niedergetretenen Zustand wieder aufrichtet, dann wirst du erfahren, dass du Teil eines großen Baumes bist. einer großen Geschichte. Erbe verpflichtet, schon mal gehört? Also mit dem Erbe kommt natürlich auch, ja, was macht das, was bedeutet das? Da ist etwas, das ist viel größer wie du, das ist viel größer wie deine kleine Alltagsbox, wo es wichtig ist, weiß ich nicht, irgendein Firlefanz. Der Firlefanz ist nicht wichtig, wenn du weißt, du bist der Erbe der Welt, der Erbe einer großen Geschichte. Dann werden unwichtige Dinge wieder unwichtig. Und die wichtigen Dinge wieder wichtig. Der Teufel arbeitet daran, dass unwichtige Dinge sehr wichtig werden. Sehr wichtig. Und wichtige Dinge, da redet man gar nicht mehr drüber. Die sind ganz egal. Das ist typisch Teufel. Typisch Teufel. Manchmal, ne, du gehst abends, denkst du, was war das für ein Tag? Und du merkst, du wurdest den ganzen Tag beschäftigt mit totalen Nichtigkeiten. Aber immer wenn du erwachst, wenn du wacher wirst für diese Herrlichkeit, wenn du wieder anfängst zu sehen, dass du Teil bist von etwas Größerem, dann... seltsamerweise fängt der Firlefanz sich an zu ordnen, von ganz alleine. Es ist wirklich erstaunlich. Also das, was uns sonst sowas von nervt, sowas von stresst, in dem Moment, wo du anfängst, wenigstens anfängst, dein Menschsein wahrzunehmen, fängt das alles an, dir zu dienen. Das ist eine erstaunliche Erfahrung. Alle Dinge müssen denen zum Guten mitwirken, zum Guten dienen, die Gott lieben. Also in dem Moment, wo diese Geschichte, diese Zugehörigkeit zu Gott und dass er an dich denkt und dass er sich um dich kümmert, dass du Teil einer Geschichte bist, die er schreibt, wenn diese Dinge dir wieder zu Bewusstsein kommen, wach werden, bewusst werden, es merken, dann ordnen sich die ganzen anderen Dinge irgendwie, es ist erstaunlich, die kümmern sich auf einmal um sich selbst. Also vorher hingen die alle am Schlippen, aber dann auf einmal fängt das alles an, sich um sich selber zu kümmern. Wirklich, auch finanzielle Sachen. Ich habe das auch, bin jetzt ein paar Jahre raus aus der Krankenpflege, raus aus dem Lohn, Job und so weiter und lebe im Glauben und so. Und es lebt sich, muss ich sagen, viel besser im Glauben wie in der Lohnmühle. Nur, dass es ganz anders funktioniert. Ne? Man braucht erst eine Offenbarung, wie die Ökonomie Gottes funktioniert, damit man umstellen kann, ne? Wie er das macht mit dieser Versorgung. Aber er macht es immer, er macht es auf jeden Fall, er hat es ja gesagt. Und Gott hat bestimmt, dass alle Dinge auf dieser Erde dir dienen müssen zum Guten. Ist das gut? Ja, und das steht sogar hier im Psalm 8. Da steht nämlich dann auch noch, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Bumm. Wie viel? Ja. Alles unter wessen Füße? Und wer tritt uns nieder? Wer trampelt uns in Grund und Boden? Was sind das für Füße, die das tun? Wem erlauben wir das, das mit uns zu machen? Was ist denn das? Das müssen wir uns fragen. Gott ist es nicht. Gott ist es nicht. Ganz genau. Es scheint oft so. Man wird so hinters Licht geführt. Nicht ins Licht, sondern hinters Licht. Und so ist das. Aber hier ist noch ein kleiner Satz, den ich euch unterschlagen habe. Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher. Herrlichkeit, als sie in der Herrlichkeit erwachten, ne? Wieder, als sie völlig in der Herrlichkeit erwachten. Da sahen sie Mose und da sahen sie Elia und da kam eine lichte Wolke über den Berg, die Schekinah, die Wolke der Herrlichkeit und Gott sprach aus der Wolke zu ihnen. Die wussten, diese Wolke, ey, das ist unsere Geschichte als Israel, ne? Diese Wolke ist immer aufgetaucht, wenn die wichtigen Dinge passiert sind. Ne? Die Wolke der Herrlichkeit kam zu ihnen, hätten sie gleich wieder ohnmächtig werden können. Aber das alles fingen die an wahrzunehmen in dieser Herrlichkeit von Jesus. Jesus hat sich nicht geschämt, Sohn zu sein. Warum hätte er? Aber wir schämen uns so leicht. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So schämen wir uns nicht. Also ein Hauptmittel des Teufels, uns unten zu halten, ist Beschämung. Es ist Beschämung. Ja. Du wirst beschämt bis ins Letzte. Damit du deine Klappe nicht mehr aufmachst und damit du auch nicht mehr aufstehst, sondern liegen bleibst. Bitteschön. Diese Beschämung kommt auf vielen Wegen. Ne? Oft durch unseren Nächsten, der gehässige Dinge sagt, die er gar nicht weiß, dass er die so gehässig gesagt hat. Da kam ein bisschen Teufel mit rein und hat das verstärkt. Und es hat dich so verletzt, ne? Hier die verlorene Ehre. Für Männer ein großes Thema. Aber Gott möchte unsere Ehre wiederherstellen. Aber wir müssen mitmachen. Dafür braucht es, dass wir das akzeptieren. Dieser Psalm steht nicht da, damit er da steht. Sondern er steht da, damit wir die Frage stellen. Kann das für mich stimmen? Ist das wahr? Ich soll mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt sein. Ja, dann bin ich ja auffällig. Die Gemeinde wird mich steinigen, ich weiß es nicht, was machen. Ich falle ja aus dem Rahmen. Ja, du fällst aus dem Rahmen. Also wenn du diesen Weg gehst, wenn du ein Mann wirst, wenn du ein Mensch wirst, wenn du Gottes Gegenüber wirst, wenn sein Angesicht, lass dein Angesicht leuchten über mir. So, das ist das. Jesu Angesicht leuchtete wie die Sonne und die waren, oh. Ja, da wird man selber leuchtend. Ne? Mose war auf dem Berg Sinai, 40 Tage lang, der alte Mann. Die hatten gehofft, Schluss mit Mose, endlich. Wir gießen unser goldenes Kalb und wir gehen nach Hause. Nicht ins gelobte Land natürlich nach Hause, sondern wir gehen in die andere Richtung nach Hause, wieder zurück nach Ägypten. Da, wo wir schön in Grund und Boden gestampft waren. Das kennen wir. Ist schon in Ordnung. Wer dieser Mose ist, wissen wir sowieso nicht. Dieser seltsame Alte mit seinem Stab. Jetzt ging er auf den Berg, der seltsame Alte. Es sind immer die seltsamen Alten, sehr oft, muss ich euch mal sagen. Also wenn ihr alt und seltsam seid, ist sowas von Hoffnung für euch. Hast noch große Geschichten geschehen können, also sowas. Der alte Mann, der geht also da. Bist du immer noch dran? Wolfgang! Du musst das ganze Ding ausschalten und weglegen. Sofort, sonst kriegst du ein Strafkärtchen. Und ja, jetzt kam also dieser Mose, er war 40 Tage auf dem Berg. Wo war der denn da auf dem Berg? Er war in der Herrlichkeit, er war in diesem Feuer. Er war in dieser Wolke. Diese Schekinah, diese Wolke der Herrlichkeit, die auf diesem Berg herniedergekommen war, und zwar so mächtig, dass das ganze Volk, also die totale Angst hatte. Ne? Die standen alle von ferne und sagten, Mose, geh du, wir werden auch alles tun, was du sagst. Aber wir wissen ja, der wird nie wiederkommen. Ja, Aber er kam wieder. Oh Schreck. Als er nach 40 Tagen kam, er wieder und sein Angesicht leuchtete. Weil er war in dieser Gegenwart Gottes, er war in diesem Licht, er war Gottes gegenüber. Und Gott hat ihm viele Dinge gezeigt, zum Beispiel die Stiftshütte. Ne? Also alles hat er ihm auf dem Berg gezeigt, wie er das machen sollte, wie das alles aufgebaut ist, was das alles bedeutet. Das wurde Mose alles auf diesem Berg, nicht nur die 10 Gebote, die da in die Tablets geschrieben wurden. So, und jetzt kam er wieder und sein Angesicht leuchtete und da steht doch, es war aber so, dass man ihn nicht angucken konnte. Wie hell muss denn einer dann sein? Ne? Vielleicht leuchtet er auch so ähnlich wie die Sonne. Ne? Also jedenfalls, das war kein blasser Heiligenschein. Ne? Der Mann strahlte. Also hat man eine Decke drüber geworfen und dann nicht nur eine. Eine war zu wenig. Ne? Ich habe irgendwo gesagt, Brandschutzdecken hat man natürlich genommen, ne? Weil die anderen wären vielleicht verbrannt. Ne? Also der Mann glühte nach, ne? Die Glut dieser Gegenwart Gottes, so, sie war auf seinem Gesicht. Ne? Und jetzt ja, haben sie das zugedeckt. Sie wollten die Herrlichkeit nicht sehen. Schade, ne? Sehr schade. Und es heißt in der Bibel, 2. Korinther 3, 18 oder 17, bis heute liegt die Decke auf ihnen, die sie auf Mose getan haben. Und bis heute, wenn sie das alles lesen in der Bibel, erkennen sie die Herrlichkeit nicht. Machen eine Religion draus. Aber wo der Geist des Herrn ist Freiheit, nämlich die Freiheit von der Decke. Das ist nicht die Freiheit, dass du tun und lassen kannst, was dir in den Sinn kommt. Ne? Das ist also nicht die Freiheit. Die Freiheit ist, du sollst die Herrlichkeit anschauen, ohne Decke drauf. Wir alle aber schauen ihn an, sein Angesicht, wir schauen ihn an, ohne Decke, ohne Hülle. Und wir werden vom Heiligen Geist verwandelt in dieses Bild, das wir anschauen. Hey, da sind wir doch wieder beim Anfang des Menschen. Wir sind sein Gegenüber. Wir schauen ihn direkt an. Da ist keine Decke dazwischen. Und nicht 25 Kirchen und 1000 Jahre Kirchengeschichte. Weg damit. Wir brauchen den direkten Zugang. Das ist immer so. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit an, werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Wie es durch den Herrn, den Geist, geschieht. So, also hier wiederum werden wir eingenordet, eingearbeitet in die große Geschichte. Hier ist wieder Mose. Hier ist die Decke. Hier ist, dass sie diese Herrlichkeit nicht sehen wollten. War ihnen ein bisschen zu hell. Ne? Da kam zu viel ans Licht. Vorsichtig sein. Wenn das Licht angeht, ne, dann wird alles Dunkle offenbar. Das ist so eine Wirkung des Lichts. Und wenn du leuchtest wie die Sonne und du gehst irgendwo hin, dann werden die Dämonen in Panik geraten, weil sie wohnen ganz gern im Verborgenen, okkult, verborgen. So, im Dunklen. Und jetzt kommst du und leuchtest wie die Sonne und die Dämonen drücken sich in irgendeine Ecke. Hoffentlich sieht uns keiner. Und am besten gehen sie gleich ganz raus. Und sie schrien, wo Jesus auftauchte, schrien sie auf. Ne? Also sie wurden gestört mitten im Gottesdienst. Stell dir vor, die Dämonen werden im Gottesdienst gestört. Die wollen schön ihren Gottesdienst haben, wie immer. Dann werden die gestört. Von der Herrlichkeit. Tja, da haben sie nicht mit gerechnet gehabt, ne? Waren schon so lange ein Teil vom Geschäft. Jetzt fliegt alles auf. Ja, also der Mensch, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Ja. So natürlich, wir haben Herrschen nicht beigebracht bekommen, war kein Fach in der Schule. Aber für einen Mann ist es das Allerwichtigste im Leben zu lernen, wie herrscht man. Ich meine, das ist der Auftrag. Ne? Adam wurde gesetzt in diesen Garten und er sollte ihn bewahren und er sollte ihn bebauen, er sollte diesen Garten kultivieren, er sollte den Tieren Namen geben. Namen geben ist definieren. Ich definiere, was was ist. Nicht das definiert mich, sondern ich definiere das. So rum läuft das. Und das war eine riesige Aufgabe. Du kannst dir vorstellen, ne? Du sollst die ganze Welt definieren. Na, fang mal an. Ne? Und da hat der Mann gemerkt, das ist eigentlich eine ziemlich große Aufgabe. Ich könnte jemanden brauchen, der es mit mir macht. So kam Eva ins Spiel. Meinst du, die kam ins Spiel, weil das so ein armer Lump war, der so unheimlich einsam war? Das glaube ich ja keinen Moment. Hallo, der war in der Herrlichkeit. Der ging mit Gott spazieren am Abend. War das so ein armer, einsamer Typ, der jetzt mal eine Frau braucht, damit er irgendwie seinen Mangel da ausfüllt? Glaube ich nicht. Aber er hatte eine gigantische Aufgabe. Und es wurde keine Hilfe gefunden unter den Tieren, die ihm entsprach. Und so wurde Eva geschaffen und Eva wurde auf der Stelle, kaum dass sie geschaffen war, wurde ihr genau der gleiche Auftrag gegeben. Gott sagte jetzt, ihr sollt herrschen über die Welt, über die Fische, über die Vögel und ihr sollt das jetzt. Also Mann und Frau in der gleichen Aufgabe. Da steht nicht, der Mann soll dann arbeiten gehen und sich da im Büro und die Frau soll die Kinder hüten zu Hause. Gutbürgerliche Aufgabenteilung, wird da nicht beschrieben. Sie sollen herrschen. Hast du das in der Schule gelernt? Nein, du hast es nicht gelernt. Ist euch das aufgefallen? Die Jungs, die kleinen Jungs spielen immer Macht. Immer Macht. Die wollen immer Wirkung erzielen, immer Waffen. Die wollen immer irgendwie, und das muss krachen, und das muss so, und das muss boah, und das muss... Sie wollen immer Wirkung erzielen. Wir finden das lästig. Aber ich glaube, da drin ist, die üben Umgang mit Macht. Nur, dass die Erwachsenen 500 Millionen Mal sagen, nein, 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 nein. Und dann irgendwann sind sie auch nein. Aber für uns ist es angesagt, wenn wir in unsere Männlichkeit kommen, werden wir immer, jeder von uns von Gott trainiert zu herrschen. Das geht los mit deinen Worten. Sage das Richtige. Und den Rest lass bleiben. Sage das Richtige. Gott herrscht in erster Linie durch Ansagen. Es werde Licht. Ist das eine gute Ansage? Ja, ich meine, das ist eine gute Ansage. Wir können das Gleiche tun. Unser Vater sagt, es werde Licht. Ich bin dabei. Über mein Haus, es werde Licht. Und die Dämonen, nein. Dieses gerade nicht. Hättest du nicht was anderes sagen können? Haben wir noch Milch im Kühlschrank oder irgendwie oder ein Bier im Keller? Hättest du nicht was anderes sagen können? Nein. Du willst, dass es Licht wird. Na, dann bricht die Hölle los. Die will nicht, dass es Licht wird. Das ist das Erste, was unser Vater sagt. Es werde Licht. Seht ihr diesen Zusammenhang? Herr, lass dein Angesicht leuchten über mir. Das Angesicht Jesu leuchtete wie die Sonne. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit an und werden in dieses Bild verwandelt. So wir haben an dieser Erleuchtung den vollen Anteil. Wir sollen scheinen wie die Sonne. Die Gerechten, heißt es in Daniel, die Gerechten werden leuchten wie die Sterne am Himmel. Tja, Dann leuchte mal. Ist doch gut, ne? Also ich finde, leuchten ist eine schöne Aufgabe. Nur, dass einem noch nie jemand was darüber gesagt hat. Hast du schon mal eine Predigt darüber gehört, wie wir leuchten? Ich weiß nicht, irgendwie, wir reden über so Dinge nicht. Wir reden über vieles, nur nicht über das Wesentliche. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich glaube, die Dämonen stecken dahinter. Die wollen bestimmte Predigten nicht hören. Kann das sein? Ja, das kann sein, ne? Ich hatte so ein schönes Blatt mit so schönen Bibelstellen. 1. Mose 1, Vers 3. 1. Mose 1, 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde. Er sagt es und es wird. Und du sagst es und es wird. Gott kauft es nicht. Gott sagt es, dass es sei. Oh, liebe Männer, das ist der Anfang des Anfangs. Nur, dass wir sind hier 1. Mose 1, Vers 3. Ne? Also wir sind ganz, ganz, ganz am Anfang. Und ganz, ganz am Anfang wird genau gesagt, wie es läuft. Und durch die ganze Bibel wird das Thema entfaltet. Gott spricht. Jesus spricht. Er sagt einfach, sei gesund. Und die Krankheit sagt nicht, nö, das mache ich nicht mit. Sondern Jesus hat das Bewusstsein, ich bin der Menschensohn. Ich bin der Mensch. Ich habe das Sagen. Es ist unter meinen Füßen. Nicht ich bin unter den Füßen dieser Krankheit, sondern diese Krankheit ist unter meinen Füßen. Und ich sage ihr, was sie tun soll. Und ich sage ihr, geh weg. Oder den Dämonen, seid still. Oder dem Sturm, sei still. Es sind sehr einfache Ansagen. Kannst du das sagen? Sei still. Ja, ich meine, so schwer ist das nicht, nur dass du es nicht tust, weil du nicht glaubst, dass du was zu sagen hast, aber du hast. Und die ganze Welt, deine ganze Welt, deine Welt ist nicht meine Welt, aber deine Welt, dein Zuhause, deine Firma, deine Welt, wartet auf deine Ansage. Das ist einfach mal so, ne? Das ist so, ich glaube es tief und fest, inzwischen mehr denn je, es ist so. Und wenn du anfängst, zu deiner Welt zu sprechen, als hättest du was zu sagen, dann wirst du erstaunliche Dinge erleben. Deine Welt wird viel mehr auf dich hören, als du es dir auch nur erträumt hast. Es hat dir ja auch niemand gesagt. Ne? Es war ja kein Fach in der Schule. Du bist ein Mensch, du hast den Mund. Du hast den Mund. Du kannst es sagen. Du kannst sagen, es werde Licht. Du bist ein Mensch, du hast den Mund, du bist Gottes Gegenüber. Gott sagt, es werde Licht und du sagst, ja, es werde Licht. Und deine Welt zittert. Das ist ja ungeheuerlich, dass der Mann auf einmal den Mund gefunden hat. Die Männer sagen doch nichts. So die Klage der Frauen, mein Mann sagt nichts. Die sagen gar nichts mehr. Das ist auch das Ziel des Teufels, dich zum Schweigen zu bringen. Halt bloß die Klappe. Sei still, tu deine Arbeit, bring dein Leben irgendwie rum und dann weg mit dir. Ja, schönes Konzept, ne? Und die Männer, so machen wir es. Ja, das ist ja wirklich zum Schreien, ne? Und natürlich, wenn du anfängst, das zu glauben, du bist ein Mensch und du bist geschaffen als Gegenüber Gottes. Du sollst auf der Erde herrschen, deiner Erde. Also wenn du diese Dinge anfängst zu glauben, dann und dann machst du natürlich, du übst dich, du probierst es aus, du sagst zu deinem Sturm und du sagst zu den Dingen, wie sie sein sollen. Und du fängst an und du merkst, und ich sage dir, du wirst merken, herrschen ist eine Kunst. Es ist eine hohe Aufgabe. Das ist nicht einfach, das ist auch nicht so nebenher in der Frühstückspause. Das ist so, Wenn du anfängst, diesen Weg zu gehen, dann wirst du merken, ja, hier sind aber große Kräfte im Spiel. Das ist alles, ist gar kein Spiel. Es ist ja ungeheuerlich, dass ich was zu sagen habe. Dass ich überhaupt dafür auf der Erde bin, dass ich bestimmte Dinge sage. Andere können das gar nicht sagen. Ich kann bestimmte Dinge sagen, die kann nur ich so sagen, wie sie gesagt werden wollen durch jemanden wie mich. Also, und du bist jemand, durch den können auch bestimmte Dinge nur so gesagt werden, nur auf diese Art und Weise, in diesem Charakter, in dieser Betonung, in dieser Weise, wie es gesagt werden muss. Es braucht dafür jemand, der ist wie du. Wenn du es nicht tust, oh, deine arme Welt, ne? Sie ist verloren. Warum ist sie verloren? Ja, wegen uns. Weil die Gemeinde die Klappe hält. Wir reden im Gottesdienst über andere Dinge. Die letzte Posaune. Aber wir reden nie darüber, wie wir herrschen. Heißt es nicht geschrieben, wir sollen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie die Sünde geherrscht hat zum Tod, geherrscht hat zum Tod, so die Gnade zum Leben. Die Gnade will herrschen. Ich meine dieses Wort. Die Sünde herrscht, hast du schon festgestellt, ne? Die Sünde herrscht ziemlich rigoros, also ziemlich unerbittlich. Ziemlich rund um die Uhr, brutal, eisern, stampft dich in Grund und Boden. Und jetzt heißt es hier, so wie die Gnade noch mehr. Denn wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch, das Wort mächtig. Sie ist mächtig. Unser Konzept von Gnade, ist das mächtig? Ja, ich drücke nochmal ein Auge zu, ne, dass du wieder verbockt hast. Ja, das ist, was soll das Gnade sein? Amnestie. So Gnade ist, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Heilbringend allen, der ganzen Welt. Jesus hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Warum sollte die Sünde eigentlich weiter herrschen? Ja, weil wir so dusselig sind, weil wir nicht kapieren, mit der Gnade noch viel mächtiger. Also, liebe Männer, ist das nicht was? Ich meine, das ist doch wirklich was. Ich meine, ihr könnt die Bibelstellen alle nachlesen. Es steht wirklich da. Ne? Die Gnade will herrschen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht. Aha, wo denn? Im Himmel. Ja klar, das wissen wir. Und? Auf der Erde. Ja, davon sehe ich ja nichts. Ja, weil du deinen Mund nicht aufmachst. Verstehst du, du bist beteiligt. An dieser Herrschaft, an dieser Macht. Du bist beteiligt. Gott hat dir den Mund gegeben. Und hat gesagt, du hast den Mund, ich habe die Worte, ich lege sie in deinen Mund. Und dann sagst du die und dann passieren die. Das ist einfach der Deal, ne? So, ich lege meinen Geist auf dich und ich lege meine Worte in deinen Mund. Und dann gehst du hin, mitten auf der Erde. Gehst in all die, ich weiß es nicht wohin. Und du sagst es. Du sagst die Worte Gottes. Du sprichst sie aus, du sagst wie Jesus, zu der Krankheit aus. Und die Krankheit, okay. Ist es, weil du so ein toller Typ bist? Nein, sondern ist es, weil du einen Bund hast, einen Bund mit Gott. Weil du sein Sohn bist, weil du ein Mensch bist, weil es dir gegeben ist, in seinem Namen die Ansage zu machen. Wenn du sie nicht machst, ja, dann hat deine Welt schlechte Karten. Wenn wir in dieser Kunst nicht zunehmen, wenn wir das nicht annehmen, okay, ich habe bisher das wenig geübt oder so. Es ist ein Programm, ein Übungsprogramm, weißt du, wirklich. Wir alle kennen im Fernsehen, wahrscheinlich beeindruckt das alle Männer, diese Kampfsport, diese Kampffilme, ne? Wo dann diese Helden einfach da rund um die Uhr trainieren und die werden solche Kunstkämpfer, die werden so fähig darin, ja, sie sind sowas von gelenkt, die sind ja einfach, na, das ist, ich finde es beeindruckend. Ich denke, die meisten Männer finden das beeindruckend, ne? So, und diese Kampfkunst, dass ihr ganzes Sein gilt dieser Kunst. Stell dir mal vor, es würde ein Mann sein ganzes Sein in den Dienst der Gnade stellen, um sie herrschend zu machen. Ich meine, nicht auszudenken, oder? Das ist doch nicht auszudenken, was dann passieren kann, ne? Aber wir haben dieses ganze Christentum irgendwie auf den Sonntagmorgen zwischen 10 und 12 verbannt und da darf Gott, wenn er dann will, ja auch mal was sagen und segnen natürlich und die Sünden vergeben. Für was anderes ist der nicht vorgesehen. Kann man so ein Kämpfer werden? Kann man so mächtig werden in der Gnade? Nein, das reicht nicht aus. Ne? Ich habe festgestellt, solche Sportler und solche Künstler und solche Kämpfer, die machen das jeden Tag, ne? Die sind jeden Tag auf diesem Trainingsmatte, sagt man, auf der Trainingsmatte. Da sind die jeden Tag, ne? Jeden Tag. Man fragt sich, ja, machen die auch nochmal was anderes? Nein, sie machen nichts anderes. Das ist, was sie tun. Deswegen werden sie Meister darin. Stell dir mal vor, ein Meister der Gnade. Ich meine, also, ich finde das schon herausfordernd. Also die Gnade will herrschen. Die Gnade ist noch mächtiger wie die Sünde. Wie die Sünde durch einen in die Welt gekommen ist, so ist die Gnade durch einen in die Welt gekommen. Das Ziel ist Leben. Die Sünde tötet, die Gnade macht lebendig. Was wissen wir von lebendig machen? Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen, um die Toten lebendig zu machen. Und wir? Ja, um Geld zu verdienen. Ja, wir müssen ja die Hütte abbezahlen. Ich meine, wenn das durch ist, habe ich hoffentlich noch ein paar Jahre. Was ist das für ein Konzept? Dass wir unser Leben vergeuden für das Abbezahlen von einer Hütte. Ihr wisst, wie ich es meine. Es ist so, diese Dinge fressen unsere ganze Zeit, sie fressen unser ganzes Leben auf. Und für die Gnade, ja, da bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, ne? Das bleibt alles nebenher. Warum eigentlich? Warum bauen wir unser Leben nicht um die Gnade herum? Sondern die Gnade kommt noch, also wir haben den Stressalltag schon bis hier, wegen Überfüllung geschlossen. Ja, jetzt kommt dann noch die Gnade. Die müssen wir jetzt auch noch irgendwo oben aufpacken in die Ablage, die schon Meter hoch ist. Lesen wir dann mal ein Buch drüber. Wenn wir die anderen 15 Bücher gelesen haben. Und so funktioniert es nicht. Das ist zu lasch. Das ist zu lau. In diesen Filmen mit den Kämpfern ist es immer so, dass die irgendwie entdecken, sie müssen die Welt retten. Ist dir schon mal aufgefallen? Irgendwie auf einmal kommt raus, sie müssen die Welt retten. Und das natürlich sind die auch erst irritiert und warum ich und kann da gar nicht sein. Und dann nach einer Zeit sind sie dann überzeugt, okay, ich werde die Welt retten. Ich habe keine Ahnung wie. Aber dann kommt ein Meister und hilft ihnen also, das irgendwie zu machen. So, der Meister ist gekommen, der heißt Jesus. Ja? Der Meister ist gekommen und sagt, ihr seid meine Männer. Ihr habt den Mund. Ihr habt ein Leben lang Zeit. Ihr habt eine Runde lang Zeit. Ihr könntet gewinnen, die Welt zu retten. Eure Welt. Und meine Welt braucht Rettung. Meine Nachbarn, mein Dorf, alles braucht Rettung. Alles braucht Erlösung. Alles braucht Gnade. Alles ist gestresst. Alles stirbt. Wann habe ich das letzte Mal gesagt, ihr sollt leben? Habe ich überhaupt schon mal gesagt? liebe Nachbarn, ihr sollt leben. Vielleicht nicht direkt, aber immerhin im Gebet. Die sollen leben. Ja, aber die haben sich ja noch gar nicht bekehrt. Na, komm, lass sie trotzdem leben. Ja, ich habe angefangen, diese Dinge zu tun. Und ich kann sagen, wie gesagt, meine Erfahrung ist, es funktioniert besser, als ich das für möglich gehalten habe. Weil auch mein Selbstbild natürlich ist gering und was habe ich schon zu sagen? Ne? Der Pastor, weiß ich nicht, hat was zu sagen. Ne? Vielleicht Joyce Meyer oder Reinhard Bonke oder ich weiß es nicht. Irgendwer hat was zu sagen. Der Papst. Aber ich, wer bin ich? Ne? Und Gott sagt, ja, du bist ein Mensch, du bist ein Gegenüber Gottes. Du kannst damit anfangen zu herrschen. Und zwar mit Gnade. Die Welt herrscht nicht mit Gnade. Hm? Die Welt herrscht hier so top-down, ne? Von oben nach unten, die Hierarchie, die Pyramide. Ne? Menschen herrschen über Menschen, lassen sich Wohltäter nennen. Ja, aber die Herrschaft der Gnade ist natürlich ganz anders. Wir brauchen dafür eine Offenbarung. Das Ziel, wenn die Gnade herrscht, wenn die Gnade zum Zug kommt, dann wird immer ein Paradies erschaffen. Daran können wir ganz gut erkennen. Also das eine ist Leben. Die Gnade ist der Antagonist zum Sterben. Die Gnade macht lebendig. Das ist sehr wichtig. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott immer wieder sagt, daran sollt ihr erkennen, dass ich es bin, wenn ich euch lebendig mache. Das ist ein Kennzeichen. Der Tod macht uns nicht lebendig. Der Teufel auch nicht. Aber der Geist macht uns lebendig. Und je lebendiger wir sind, desto mehr Leben kann von uns ausgehen. Es soll uns ja am Ende wie Ströme lebendigen Wassers von unserem Leib fließen. So viel Leben. Ne? Wir sind eine Quelle. Wir fließen davon über. In unsere Welt, ne? Die am Vertrocknen ist. Und am Verdursten ist. Und das andere ist, dass die Gnade ein Paradies schafft. So der Geist schwebt über dem Chaos, über deinem Chaos, auch gerne, und macht daraus ein Paradies. Ist das gut oder ist das gut? Ich meine, wir haben auch das in der Schule nicht gehabt, wie Paradies geht. Wir haben das nicht gelernt. Ne? Wie geht Paradies? Ne? Aber in jedem Mann ist es drin. Oh, wir wollen das Paradies. Ne? Deswegen kaufen wir ja die Hütte. Wir wollen da ein ganz kleines Paradies uns anlegen, mit Eva und allem drum und dran. Nur, dass wir leider darüber alt werden und sterben. Ja, aber ist das schön, also Gott schafft ein Paradies. Alles, was in der Bibel steht, alles, was da steht, dieser Anfang, diese ersten Verse, das alles ist nicht abgeschlossen, das ist nicht fertig. Das muss alles sich wiederherstellen. Und am Ende haben wir in der Offenbarung, steht doch geschrieben, am Ende, dann in diesem neuen Jerusalem steht der Baum des Lebens. Stimmt, Klaus? Gut. Da steht, und ich habe mich immer gefragt, wie wurde der Baum jetzt verpflanzt zwischenzeitlich oder was? Wieso steht der da? Bis mir klar wurde, ja, es ist das Paradies. Das ist das Paradies. Willkommen zurück. Willkommen zu Hause. Am Ende ist der Kreis rund. Am Ende sind wir wieder da, wo es alles losging. Im Paradies. Nur, dass wir es bitte nicht vermasseln. Nach Art von Adam Nummer 1. Jesus ist ja Adam Nummer 2, der es nicht vermasselt hat. Versuchung in der Wüste. Jesus, nee. Jesus ist nicht auf die Versuchung eingegangen. Ja, und dann kam er in dieser Vollmacht aus der Wüste zurück und sein Wort ging aus und die Leute erstaunten über sein Wort, denn sein Wort war mit Vollmacht, dass er auch den unreinen Geistern gebot, Und sie fuhren aus. Und sie entsetzten sich und sie erstaunten darüber und sprachen, was ist das für ein Wort? Und sie alle gaben ihm Zeugnis über die große Gnade, die auf dem Wort war. Ha, also das haben die schon gemerkt, ne? Gnade. Jesus kam eben nicht, wie sie erwartet hatten, als der große neue Imperator eingeritten in Jerusalem, in den Tempeln und jetzt hier Römer raus und die Heiden weg und Israel groß. Also, nee. Durch ihn ist Gnade und Wahrheit gekommen, durch Mose das Gesetz, durch Christus aber Gnade und Wahrheit. Und die Gnade will herrschen. Denkt dran. Habt das euch aufgeschrieben? Leute, das ist so wichtig. Die Gnade ist zum Herrschen da. Nicht um Spruchkärtchen zu verzieren. Ja, die will herrschen. Die will, Mann, wir haben keine Ahnung, wie sehr die das will. Ne? So, wie, es heißt an manchen Stellen, und Jesus herrschte die Krankheit an. Ich dachte mir, nur jo. So, da war, jetzt hab ich das Sagen. Ne? Ja, wunderbar. So weit, so gut. Mehr will ich euch jetzt nicht zumuten. Wir können noch ein Liedchen singen und dann schlafen gehen und Bierchen trinken. Aber, das ist auch alles okay. Ne? Aber wir wollen noch ein Lied singen und vielleicht uns auf das einlassen. Das alles ging los mit diesem Bild über während dieser Sprachenrede, dass wir Männer so in den Boden gestampft sind und dass wir den Mund nicht mehr auseinanderkriegen, dass wir überhaupt nicht mehr auf die Beine kommen. Und der Teufel möchte uns unten halten, damit wir niemals auf die Idee kommen, unseren Mund aufzumachen. Und niemals auf die Idee kommen, wir könnten gemeint sein. Wir sind diese Leute, von denen da die Rede ist. Damit wir denken, das kann ja nur, können nur andere sein. Wir ja nicht. Und der Geist sagt, doch, du bist der Mann. Du bist es. Amen.